Ja, Heike hatte schon anmoderiert, wir sind mitten in der Adventszeit oder haben eigentlich schon ja, die Hälfte überschritten, sind bei einem Dreiviertel der Adventszeit. Und während heute Glühweinduft durch die Straßen zieht, ich denke, wir waren alle schon mal jetzt beim Adventmarkt und haben die vollen Straßen gesehen. Und ja, spätestens seit September füllen Lebkuchen die Regale. Ganz anders sah die Vorweihnachtszeit früher aus. Bewusstes Fasten war angesagt. Heute kaum vorstellbar. Verzicht kommt heute, wenn überhaupt, erst nach den 4 Wochen Vorweihnachtszeit und den üppigen Festtagsmenüs. Meist in Form von guten Vorsätzen und Diätplänen zum Jahresbeginn. Wie lange das dann hält, ist dann auch immer noch eine andere Sache. Ursprünglich ging es in der Wartezeit auf das Christkind darum, die gewohnten Abläufe zu unterbrechen. Beim Essen, aber auch in den täglichen Routinen. Ziel war es, sich auf das Wesentliche zu besinnen, bewusst innezuhalten. Das Fasten schafft Raum für neue Gedanken. Und der Advent bot die Gelegenheit, das Leben neu zu ordnen und sich auf die Geburt des Christuskindes vorzubereiten. Statt weltlichen Genüssen zu frönen, suchte man die innere Einkehr. Im Gebet, in der Lektüre heiliger Schriften und in der Abkehr von der Hektik des Alltags und seinen Vergnügungen. Wie bereiten wir uns heute auf Weihnachten vor? Ist unsere Vorbereitung nicht vielmehr Geschenke zu besorgen, das Fest zu organisieren, Konzertkarten zu reservieren oder eine Reise zu buchen? Und am Weihnachtstag feiern wir dann das kleine Jesuskind. Ja, kleine Kinder sind irgendwie süß und Heike erzählte gerade, dass sie auf einen Enkel wartet und wir erleben das auch bei unseren 4 Enkeln, diese Entwicklung dieser kleinen, hilflosen Wesen. Und Gott kam auch als so ein Kind in die Welt, als hilfloses Wesen. Aber ganz im Gegensatz zu uns hat er das freiwillig gewählt, diesen Weg, und ist damit so geworden wie wir. Und doch ganz anders. In der Bibel wird uns das erste Weihnachten so geschildert, dass die Mutter Jesu ziemlich unvorbereitet war. Wenn ich da an unsere Enkel denke, dann begleiteten bei allen 4 schon lange vor der Geburt Ärztinnen und Hebammen die Eltern. Offensichtlich war das bei Jesus anders. Es waren noch andere politische und gesellschaftliche Verhältnisse. Und der Evangelist Lukas kritisiert das in seinem Bericht auch nicht. Man hat eher den Eindruck, dass er sich mit den Umständen abgefunden hat, dass er es gegeben hinnimmt. Aber er berichtet von einer ganz anderen Vorbereitung. Eine Vorbereitung nicht auf die Geburt, sondern auf das Wirken Jesu. Da war Jesus schon erwachsen und nicht zuletzt passt deswegen diese Krippe viel besser dazu. Als Jesus noch nicht die Blicke der Öffentlichkeit auf sich gezogen hat, trat nämlich ein Vorbote auf, Johannes. Und von ihm redet der Text, der uns für heute vorgeschlagen wird. Johannes ruft zur Umkehr auf und zitiert dabei den Propheten Jesaja: Mach den Weg bereit für den Herrn. Das ist das eigentliche adventliche Bild. Wege ebnen, Hindernisse beseitigen, Täler auffüllen und Berge abtragen. Es geht nicht um äußere Betriebsamkeit, sondern um innere Bereitschaft. Johannes ruft die Menschen in die Veränderung. Nicht aus moralischem Druck, sondern damit der kommende Christus Raum findet. Vielleicht passt der Ruf des Täufers weniger in die festliche Stimmung, in der wir unsere Adventtage und Wochen verbringen, aber umso besser in die alten Traditionen. Advent muss Platz schaffen für die Dinge, die noch ausstehen, für das, was noch kommen soll, für das, was wir erhoffen, für das, was an Weihnachten dann vielleicht aufscheint und ankommt. Für all das, was wir uns wünschen, dass jedes Jahr in unseren Herzen und Köpfen neu werden soll. Und das vielleicht dann noch einmal greifbar wird, wenn Gottes Advent, sein Shalom, sein Friede in unsere Welt eindringt. Wenn das in unsere Zeit eindringt. Wie ebnen wir den Weg dafür? Wie räumen wir die Hindernisse für die neue Weltordnung, für das Reich Gottes aus dem Weg? Füllt alle Täler auf, tragt Berge und Hügel ab, beseitigt die Windungen und räumt Hindernisse aus dem Weg, damit das Reich Gottes anbrechen kann. Das hat Jesaja, der alte Prophet, so verkündet und Johannes greift es auf. Ein Bild, wie wir es auch heute vor Augen haben, wenn eine Trasse für eine Autobahn oder eine Schienenverbindung gebaut wird, damit man schnell vorankommt. Und diesen Vergleich benutzt Johannes, um uns einzustimmen auf die Veränderungen, die notwendig sind, damit Jesus Platz hat. Und die Menschen kommen in Scharen zu ihm. Warum? Weil sie spüren, dass sich Dinge ändern müssen. So wie wir heute spüren, dass sich manches in unserer Gesellschaft ändern muss, dass manches neu werden muss und dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. In den Meinungsumfragen stimmen dem viele zu. Ja, etwas muss sich ändern. Johannes sagt den Leuten, dass sie sich nicht deswegen sicher fühlen dürfen, weil sie die richtigen Vorfahren haben. Das ist sicher auch eine Frage, über die man einmal reden könnte. Und vielleicht würde Johannes zu uns sagen, fühlt euch nicht sicher, weil ihr in einem der reichsten Länder der Erde wohnt und eure Tische üppig gedeckt sind. Nein, das alles gibt uns letztlich keine Sicherheit. Die Axt ist an den Baum gelegt, sagt Johannes. Und das sagen wir vielleicht auch, wenn wir an die Bedrohung des Klimas und an die militärische Sicherheitslage denken, an die Verrohung des Umgangstons. Und unsere Frage ist die gleiche, wie sie die Menschen damals am Ufer des Jordans stellten. Was sollen wir tun? Und Johannes antwortet erstaunlich konkret, nicht theoretisch, nicht politisch, sondern lebensnah. Wer zwei Hemden hat, soll teilen. Wer genug zu essen hat, soll abgeben. Die Zöllner sollen nicht mehr verlangen als festgesetzt. Die Soldaten sollen niemanden erpressen und sich mit ihrem Sold zufrieden geben. Johannes spricht gegen Gier, gegen Gewalt, gegen das endlose Meer. Er spricht für Genügsamkeit, Fairness, Teilhabe. Johannes gibt den Menschen Antwort, jeder Gruppe für sich, den normalen Leuten, den Zollbeamten, den Soldaten. Er redet gegen Gewalt und Gier. Er macht sich stark dafür, genügsam zu sein. Er fordert dazu auf, abzugeben von dem, was man hat. Das sind alles Dinge, die man vielleicht nicht in einer Bußrede, einer Rede zur Umkehr erwarten würde. Diese Aufforderungen richten sich nicht an die Politik, nicht an irgendwelche Entscheider in der Wirtschaft. Sie ergehen an einzelne Menschen, die darauf warten, dass sich etwas verändert. Und damit geht diese Rede auch an uns. Wie sind wir bereit, abzugeben, genügsam zu sein, unseren Konsum einzuschränken und zu verzichten. Die mangelnde Bereitschaft zum Verzicht steht einer wirklichen Veränderung am stärksten im Weg. Das ist keine angenehme Botschaft. Aber die Bereitschaft, zurückzuschrauben, sich zu begnügen, ist in meiner Wahrnehmung in der Umweltbewegung viel stärker ausgeprägt, als das bei vielen Christen der Fall ist. Das ist meine ganz persönliche Beobachtung und ich würde mich freuen, wenn ich mit dieser Einschätzung irre. Wenn ich mit meinen Kollegen in der Stadtverwaltung darüber reden würde, über dieses Thema, hätte ich an dieser Stelle aufgehört. Für Menschen mit kirchlichem Background stellt sich da natürlich noch eine Frage. Was hat das alles, was hat die Umwelt- und Friedensbewegung, der Minimalismus und Konsumverzicht mit dem christlichen Glauben zu tun? Hat nicht gerade am letzten Sonntag Deborah davon gesprochen, dass wir Heiligung und somit das Heil nicht verdienen können und nur geschenkt bekommen? Und sie hat das ja auch biblisch begründet und steht damit auch ganz in der Tradition der Reformatoren, die das ganz klar herausgestellt haben. Allein durch Gnade gibt es das Heil. Damit keine Missverständnisse aufkommen. Es geht nicht darum, dass wir uns mit dem Verzicht und Umkehr das Heil verdienen können. Auch nicht, dass wir Gott damit irgendwie beeindrucken könnten. Es geht darum, dass wir vorbereitet sind. Dass wir bereits jetzt im Modus des Kommenden unterwegs sind. So wie eine bekannte Bank mit dem Slogan warb, morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. So hat Johannes mit Wasser getauft. Er stand mit seiner Taufe in der Tradition der rituellen Reinigungsbäder, die immer und immer wiederholt werden mussten. Aber er wies auf den hin, der noch kommen würde, von dem er wusste, der ihn schon vor seiner Geburt bewegt hat. Zu ihm blickt er auf, in dem Wissen, dass er mit Heiligem Geist und Feuer taufen wird. Das bedeutet, dass zu der äußeren Umkehr eine innere Reinigung und Erneuerung hinzukommt. Sind wir dazu bereit? Nicht die größte und schönste Weihnachtsfeier oder die größte Krippe kann das bewirken, sondern so, wie es der Prophet in Jesaja 66 sagt, so spricht der Herr, wie sollen wir Gott den Weg bereiten? Mit einer Riesenkrippe, einem roten Teppich, Johannes ruft die Menschen auf, überdenkt eure Maßstäbe, ändert euer Verhalten, so nehmt ihr teil an der Veränderung der Welt, so bereitet ihr dem Herrn den Weg. Vielleicht ist das ein Gedanke, den wir mit in die Weihnachtszeit nehmen können. Amen.